Ein neues Jahr bringt auch eine neue Jahreslosung mit sich. Wozu haben wir eine Jahreslosung? Weiß nicht, also ob ihr die braucht, ob die nötig ist. Aber wenn wir sie schon haben, wenn wir einfach mal nachgucken und sagen, was soll das eigentlich, Jahreslosung? Das Jahr, eine Losung ist wozu? Die Sache mit Losungen, das ist schon uralt. Die erste Losung, die uns die Bibel erzählt, ist ein lustiges Wort, das heißt Schibulett. Das sagt jetzt gar niemandem was, oder? Wer hat das schon mal gehört? Habt ihr das schon mal? Schibulett? Noch nicht? Buch Richter lesen, das habe ich gelesen, so mit 12, 13, weil da fließt das Blut in Strömen. Und manches andere auch. Und da wird ganz viel gekämpft. Bei einem Kampf, damit die rauskriegen, wer die Guten, wer die Bösen sind, haben die sozusagen ein Losungswort gegeben. Das Wort Schibulett. Und die Feinde, die konnten halt das SCH nicht sagen, haben nur S gesagt. Und dann war ganz klar, wer das nicht gesagt hat, der war nicht einer von den Guten. Das hieße jetzt auf die Jahreslosung bezogen. Wer die nicht kennt, nee, lass mal lieber. Jahreslosung. Losungen sind toll. Ich habe mal ein Bild gefunden. Wer das, also Leute, die so alt sind wie ich, die kennen das noch, ne? Die Bruchbude. Und darum, alles zum Wohl des Volkes. Diese Losung und das Haus muss man sehen, um zu verstehen, warum damals Leute gerufen haben, wir sind das Volk. Bezog sich auf diesen Satz, auf nichts anderes, von der Vorsicht mit heutigen Verwendung dieses Satzes. Also, wenn es zum Wohl geht, dann für uns. Reaktion auf Losung. Eine andere Losung, die zumindest die Leute unter uns, die Computer benutzen, ist folgendes. Es ist ein Passwort. Ich hasse Passwörter, weil ich vergesse die. Deswegen habe ich jetzt schon ca. 2 A4 Seiten voll Passwörter. Und jedes Mal, wenn ich nach einem Passwort suche, suche ich erstmal die Listen, um zu finden, wo das Passwort passt. Hieße aber, wenn wir dieses Bild nehmen zur Jahreslosung, die Jahreslosung wäre sozusagen der Schlüssel, dass etwas passieren kann, dass ich etwas benutzen kann. Und das wäre mir jetzt schon sehr sympathisch bei Jahreslosung. Jahreslosung für dieses Wort, für dieses Jahr. Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist oder euer Vater barmherzig ist. Als ich die Jahreslosung das erste Mal wahrgenommen habe, also wie euch das gegangen ist, das war für mich irgendwo September, Oktober letzten Jahres, und sofort war für mich ganz klar, barmherziger Samariter. Ja, also der mit, ne, wo der böse Priester und Levit und der gute Samariter, der Fremde, der den anderen etwas Gutes tut und ihm die Wunden auswäscht, ihn versorgt und dann auch noch ins Hotel bringt. Und dann habe ich mir mal angeguckt, die verschiedenen Karten. Also ich habe letzte Woche im Internet ganz viel recherchiert, versucht zu sehen, welche Bilder Leute mit dieser Jahreslosung denn uns zeigen. Hier mal eine Auswahl. Das erste erinnert uns noch ein bisschen so an eben den barmherzigen Samariter, ist vom Deutschen EC, vielen Dank. Das, da wirbelt es ums Kreuz herum und auch ganz viele Hände. 2 Räder, wo 2 Herzen scheinbar ineinander gehen. Und das ist einfach nur modern, oder? Also Jahreslosung, was fangen wir mit diesem Satz an? Wofür könnte er der Schlüssel sein? Das Erkennungszeichen. Und deshalb habe ich gedacht, wir lesen miteinander mal den Zusammenhang dieses einen Verses. Und das war für mich sehr spannend. Wer will, gern mit aufschlagen. Lukas 6, ab Vers 27. Ich lese uns das mal vor. Aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf eine Backe schlägt, dem biete auch die andere dar. Und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib. Wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben ihre Freunde. Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Denn die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch die Sünder leihen den Sündern, damit sie das Gleiche bekommen. Vielmehr, liebt eure Feinde, tut Gutes und Leid, wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft, so wird euer Lohn groß sein. Und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das ist die Jahreslosung in dem Zusammenhang. Dann geht es weiter. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Er sagt ihnen aber ein Gleichnis. Kann auch ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Der Jünger steht nicht über den Meister. Wenn er vollkommen ist, so ist er wie sein Meister. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und den Balken in deinem Auge siehst du nicht? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt still, Bruder, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und sieh dann zu, dass du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Diesen Zusammenhang fand ich für mich spannend, weil das klingt nicht so richtig sehr nach barmherzigem Samariter. Das ist mitten eingefasst in dem, was bei Matthäus die Bergpredigt heißt. Lukas wird es die Feldpredigt genannt. Das ist vom Inhalt ganz ähnlich. Manche Dinge sind anders. Man könnte sagen, vielleicht sind es auch zwei verschiedene Reden, aber immer mit dem Grundtenor das Gleiche. Jesus erzählt den Menschen, wie es aussehen könnte. Bergpredigt, sozusagen das Programm Jesu für das Reich Gottes. Also das Reich Gottes kommt und wenn es da ist, dann wird es so aussehen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von irgendwelchen Leuten Kommentare über die Bergpredigt gehört habt, also von möglichst Nichtchristen. Die meisten sind absolut fasziniert von dem, wo sagen wir, so müsste es sein. Bergpredigt. Das müsste doch so sein, wenn Jesus sagt, tut wohl. Einfach anderen Gutes tun. Einfach anfangen, denen wohl zu tun, die mich nicht mögen. Das ist Jesus ja deutlich sagt, ne? Die anderen, die bloß auf ihren Vorteil aus sind, die machen das auch. Das gibt keinen Unterschied. Der Unterschied wäre, wenn du dem anderen, der dir Böses will, Gutes tust. Übrigens, Paulus nimmt ganz viel von Bergpredigt auf in den zweiten Teilen seiner Briefe. Das findest du bei Römer 12, diesem tollen Kapitel, wo Paulus sein Bild für Gemeinde aufbaut, wo er sagt, weißt du, deinen Feind musst du lieben und am besten tust du ihm Gutes, dann wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Oder Jesus sagt, segnet die euch fluchen. Also genau das Gegenteil von dem tun, wozu eigentlich mein Herz mich drängt. Also dieses Prinzip Auge um Auge, ja, im Hirn und im normalen, frommen Jargon sagen wir alle, es ist völlig falsch, aber eigentlich schlägt unser Herz in diesen Takt. Aber hallo, ne? Wir wissen uns noch ein bisschen zu benehmen, also das muss nicht so machen, aber eigentlich, mein Herz geht genauso hoch. Und statt der Bombe die Blume werfen. Das ist die Idee dahinter steht. Oder Jesus sagt, halt doch die andere Wange hin. Das ist schon spannend. Bete für andere. Oder gebt freigebig. Wenn man das hört und genau in diese Unmöglichkeiten, im doppelten Sinne sind die unmöglich, weil sie eigentlich, sagen wir uns, genauso müsste es sein. Das würde so viel Dinge in dem, was wir erleben, anders machen. Und gleichzeitig merken wir, wie soll das gehen? Woher kommt die Kraft? Halt, jetzt waren wir ganz viel zu zeitig hier. Woher kommt die Kraft dazu? Die Bergpredigt als Programm zur Veränderung der Welt. Und wenn wir die Jahreslosung dort hineinnehmen, zu sagen, wir haben jetzt ein Jahr die Möglichkeit, Weltveränderung, machen wir ein bisschen dramatisch, Weltrevolution einzuüben. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und die Frage, woher kommt die Kraft? Und dann sind wir genau bei der Jahreslosung, dort steht, seid. Das ist jetzt wie Befehl, seid barmherzig. Und dann denke ich immer, na Moment, wie denn nun? Und irgendwie merkt man bei solchen Befehlen, so ein Imperativ, egal wo im Neuen Testament das kommt, dass die meisten frommen Menschen da zurückschrecken und sagen, kann ich ja gar nicht. Das ist eigentlich eher ein Beichtspiegel, zeigt mir so, was alles nicht geht. Das auch, und das ist ja nie verkehrt, aber ich denke immer, wenn Jesus sagt, mach mal, er könnte es meinen. Die Frage, wie denn? Und dort mag ich mal so einen kleinen Aushol machen, eine Entdeckung, die ich gemacht habe im Zusammenhang der Jahreslosung. Drei Paralleltexte, wo es auch um Barmherzigkeit geht und wo wir dort erkennen können, woher kommt denn das? Römer 12, wo Paulus sagt, Mensch, lasst dich doch verändern. Verändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, eures Denkens. Und dort kommt als erstes dabei heraus, weil ihr die Barmherzigkeit erfahren habt. Römer 12, 1. Ich ermahne euch durch die Barmherzigkeit Gottes, anders formuliert und übersetzt, weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt. Deshalb lasst euch verändern. Das heißt, bevor das mein Tun kommt, kommt die Erfahrung einer Barmherzigkeit. Oder Philipper 2. Das ist erst spannend, bin ich erst lange später drauf gestoßen, dass Paulus dort von der Barmherzigkeit redet und sagt, also, die ist ja bei euch da. Na, wenn das bei euch da ist, ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, die Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. Paulus sagt, wenn das da ist, geschenkt, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid. Kann das sein, dass Barmherzigkeit Einheit schenkt? Dass durch Barmherzigkeit Gemeinschaft entsteht und durch Unbarmherzigkeit eben das andere? Dass genau der Schlüssel ist, dort wo Menschen unbarmherzig miteinander umgehen, dort entsteht nichts Gemeinsames mehr, muss ich in dieser Tage bloß hineinschauen in diese Welt und Gesellschaft. Dort, wo es barmherzig ist, dort wird Einheit. Weil Barmherzigkeit da ist und die irgendwie verteilt wird. Und das andere, Kolosser 3, das ist eins von diesen ganz bildhaften Worten, wo Paulus sagt, zieht an die Barmherzigkeit Gottes. Das heißt, Barmherzigkeit ist etwas, das Gott mir hinhängt, wie den Anzug in den Schrank gesagt, musst du nur noch anziehen. Das ist die Antwort auf die Frage, woher nehme ich denn die Kraft, so anders zu sein? Im Epheser sagt das, so folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat. In der lateinischen Übersetzung ist dort, ahmt Jesus nach. Genau das, ne, wie die Kinder alles nachmachen, was die Eltern machen. Also ne, wenn du kleine Kinder hast und dann das erste Mal hinter dir im Auto jemand sagt, ne, was macht denn der da, ne? Dann erschrickst du, weil du weißt, darauf kommen die nicht von allein. Die machen hier nach. Und genau den Mechanismus, sagt Paulus, mach's doch Gott nach. Leb aus der Liebe. Der Schlüssel zum Auftrag, seid barmherzig, ist die Antwort auf die Frage, wo bist du zu Hause? Aus welcher Tür kommst du morgens raus? Aus der Tür deines Ehrgeizes? Aus der Tür deines Selbstmitleides? Wo kommst du raus? Wo bist du zu Hause? Was füllt dich so aus, dass aus dir rausgehen kann? Wenn Bergpredigt das Grundgesetz des Reiches Gottes ist, also da, wo Jesus Herr im Leben eines Menschen ist, dann setzt das veränderte Menschen voraus. Menschen, die sagen, Jesus, ich möchte von dir regiert werden, von dir bestimmt. Und das tut Jesus, indem er Menschen mit seiner Liebe ausfüllt. Sag, ich bin in der Liebe meines Herrn zu Hause. Ich bin in seiner Barmherzigkeit zu Hause. Und von dort aus will ich rausgehen. Das heißt, barmherzig sein beginnt nicht mit dem Pflaster auf dem Knie des gestürzten kleinen Jungen, sondern dort, wo mein Herz ich Jesus hinhalte und sage, füll es aus mit deiner Barmherzigkeit, mit deiner Liebe. Dort beginnt das, was den Unterschied macht. Und was die Möglichkeit macht, diese Welt anders zu machen und Gemeinschaften zu gestalten. Seine Liebe, ich habe mir das die Woche nochmal aufgeschrieben. Ja, was ist das eigentlich, wo ich es erfahren kann? Ich gebe heute mal so ein bisschen einen Rundumschlag, aber wenn man so einen kleinen Vers hat, ist es gut, wenn wir den einordnen, mal den Zusammenhang der Bibel. Das schreibt Paulus den Ephesern, Epheser 1, gelobt sei Gott. Und dann zählt er ihnen im Lobpreis all das auf, was Gott in Menschen gemacht hat. Er sagt, er hat euch erwählt. Warum auch immer. Er sagt, ich will dich haben. Unbedingt. Du bist gewollt. Das ist Gottes Barmherzigkeit. Das ist seine Liebe. Du bist erlöst. Du bist freigemacht und frei gekauft durch Jesus. Du hast eine neue Bestimmung. Du darfst Gottes Kind sein. Nicht sein Knecht, nicht der, der etwas macht, sondern du darfst sein Kind sein. Das hat Gott gemacht. Und er hat dich eingesetzt zu erben. Das heißt, du hast noch mehr zu erwarten als das, was du denkst, was jetzt kommt. Und er sagt, und versiegelt hat uns Gottes Geist. Und sein Siegel der Beglaubigung aufgedrückt, wir sind Gottes Kinder, trotz und in allem wir sind's. Das ist Gottes Barmherzigkeit, die in ein Leben hineinkommt. Und wenn der Vers heißt, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist, dann will ich das zuerst hören, dass Gott in mein Leben seine Barmherzigkeit hineingibt. Und dann von Gott lernen, wie euer Vater im Himmel. Barmherzigkeit ist mehr als Ergriffenheit. Was sind die Barmherzigkeit Gottes? Die, die ich nachahmen kann und soll, die ich weitergebe. Das sind alles Bilder, die direkt aus dem Lukas-Evangelium stammen. Lukas erzählt am plastischsten Jesu Gleichnisse nach von den Verlorenen. Von dem, wo wir sagen, ja, was verloren. Da, wo Menschen sagen, ne, mein Leben ist irgendwo am Ziel vorbei. Ich habe mich verloren. Und dann können wir im Lukas nachlesen, wie Jesus das ergreift. Aber wie Gott es nicht dabei belässt, zu sagen, ach, wie schlimm. Sondern sagt, der Pfeil muss doch wieder zu holen sein. Da lesen wir, dass es nicht einfach reicht, diese Ergriffenheit, dieses Mitleid, ach, die arme Frau, die hat jetzt ihren Groschen verloren. Sondern das Zentrale an diesem Beispiel ist, und dann sucht sie es. Und wenn sie es gefunden hat, dann sagt es allen und alle freuen sich mit. Das ist diese Ergriffenheit. Nicht nur zu sagen, ach wie schlimm, sondern sagen, muss doch gefunden werden. Oder der verlorene Sohn. Oder eben, ne? Also ich mag diese Bilder, diese Lost Places. Dinge, wo du sagst, das muss mal ganz toll gewesen sein. Barmherzigkeit heißt jetzt nicht bloß dieses Erschaudern, diese Ergriffenheit, ach wie schade, sondern wo ist der Eimer Farbe? Das ist Gottes Barmherzigkeit. Nicht nur dieses Mitleiden als ergriffen sein, sondern Mitleiden als sagen, und jetzt komm, jetzt tue ich was. Ich komme selber und ich ändere das. Das ist Gottes Barmherzigkeit. Und Jesus sagt dann, seid barmherzig. Ich habe diese Woche einen Satz beim Vorbereiten gelesen. Den habe ich gedacht, den muss ich euch mitgeben. Muss ich langsam lesen. Friedrich Godet, einer der großen Bibelausleger 17. bis 18. Jahrhundert, der sagte, Gott sieht im Bösen den Unglücklichen, während unsere natürliche Härte im Unglücklichen stets den Bösen sucht. Nochmal, ne? Das ist blöd kompliziert. Also, Gott sieht im Bösen den Unglücklichen. Geht nicht darum, dass Gott sagt, alles nicht so schlimm. Sondern Gott sieht tiefer, sagt er. Er sieht in dem, der was falsch macht, den Sünder, der ist verloren, die Verlorenheit und daran mitleidet. Gott sagt, während unsere Härte eher in dem Unglücken stets das Böse sucht. Und das ist genau das, was es anders macht, zu sagen, tut wohl. Nicht, weil die toll sind, sondern gerade, weil sie es nicht sind. Weil die Verlorenheit des Menschen Ausdruck findet im Reden, im Handeln, im Denken und Tun. Deswegen zu sagen, und jetzt will ich denen Gutes tun. Und jetzt will ich segnen. Und will stillhalten. Und meine Kraft ins Beten setzen. Und geben. Das ist barmherzig. Das ganz andere machen. Und dann nennt Jesus die Kampffelder. Er sagt, seid barmherzig und richtet nicht. Spannend. Unsere Zeit, gerade die letzten Monate, lebt vom öffentlichen Gericht. Oder? Und es kann ja doch hochkommen. Also wer über wen alles urteilt. Und natürlich kommt dann das hoch, ja, bei all denen. Wenn ich ernst nehme, was Jesus sagt, seid barmherzig, dann heißt das, ich bin barmherzig mit denen, die leiden auf Intensivstationen und ich bin barmherzig mit denen, die sie pflegen, mit denen, wie ich mich verhalte. Ich bin barmherzig mit denen, die entscheiden müssen, die regieren, die es auch nicht besser wissen als ich. Und ich bin barmherzig mit denen, die sagen, ich finde das alles doof. Ich kann mich auch nicht drüber erheben und sie urteilen. Aus diesem Richten, weil sie diesen Spaß dran haben zu beurteilen, dort entsteht Unbarmherzigkeit. Barmherzigkeit heißt, ich gehe ein Stück runter und sage, ja genau, ist alles nicht schön, aber lass uns was dagegen tun. Jesus setzt dem ja eins noch drauf. Ne? Richtet nicht, kriegt noch eins drauf. Ne? Nicht verdammen, schießt die Leute nicht ab. Christen sind Menschen, die nicht entscheiden, wer in den Himmel kommt, sondern die wissen, wie man hinkommt und den anderen das erzählt, wie sie es könnten. Und nicht beurteilen, was alles nur falsch ist. Solange Christen in dieser Welt nur wahrgenommen werden als die, die ständig erzählen, was alles nicht geht, werden sie nicht als die wahrgenommen, die die Lösung haben könnten, sondern die auch nur wissen, wie es nicht geht. Barmherzigkeit ist zu sagen, ich komme runter. Ich gehe zu dem Zachäus, sagt Zachäus, komm runter, ich muss in dein Haus einkehren. Und durch die Gemeinschaft, die Gottes Geist gibt, werden Menschen verändert. Das ist Barmherzigkeit. Das ist diese gelebte Barmherzigkeit Jesu, die was anderes ist als ein Beurteilen und ein Verurteilen, sondern die, ihr sagt, vergebt. Vergebt, so wird euch vergeben. Das ist die große Chance. Andere freigeben und dabei entdecken, ich selber werde frei, indem ich vergebe. Und zu geben, zu verschenken. Gebt, so wird euch gegeben. Das ist die Umkehr aller Maßstäbe. Aber genau das ist der Punkt der Bergpredigt und ist die Herausforderung einer solchen Jahreslosung, zu sagen, lass uns mal barmherzig sein, mitleiden und zu sagen, und jetzt machen wir das anders. Wir wollen es anders tun. Wir gehen es von der anderen Seite an. Und dann merke ich, der Platz, wo der Kampf stattfindet, das sind meine Gedanken. Dort beginnt es. Das ist eine Begegnung mit dem anderen Gestalt an dem beginnt in meinen Gedanken. Aber das hat was davon, von regiert werden von Gottes Geist. Eben von Herrschaft Jesu, vom Reich Gottes. Jahreslosung. Das könnte dann so aussehen. 2021 plus Barmherzigkeit ist ein Lebensstil. Und Christsein ist ja keine Ideologie, sondern ein Lebensstil, der andere mitreißt. Das fängt eben an mit dieser Barmherzigkeit, die ich erfahren habe, da wo ich zu Hause bin und sage, die bringe ich dir mit. Und dann kann man nur sagen, Viva la Revolution, weil damit könnte sich was ändern. Weil dann wird Bergpredigt auch anfassbar, verstehbar und begreifbar und damit das, was wir als Christen glauben, dass Jesus uns regiert, mit uns geht und durch uns etwas verändert. Und vielleicht ist diese Barmherzigkeit, die der Schlüssel dazu ist, dass Menschen sagen, und jetzt sag mir mal, und woran glaubst du? Das ist für mich die Entdeckung zu sagen. Dieser Lebensstil ist der, der einlädt, dass Menschen fragen und sag mal, und wer ist der, der dich bestimmt und regiert? Das könnte das fantastisch Neue sein. Und das kann das Programm sein für dieses Jahr. Wenn wir Jahreslosung glauben, seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Dann ist es keine Überforderung zu sagen, du musst jetzt aber mal so ein Befehl, sondern die Einladung, du mach doch den Papa nach, ganz der Papa. Das wäre cool, wenn das Menschen am Jahresende von uns sagen können. Ich würde gern mit uns beten. Herr Jesus Christus, und so wollen wir dir Danke sagen, dass deine Barmherzigkeit in dieser Welt sich gezeigt hat. Du bist gekommen. Wir haben es gefeiert jetzt an Weihnachten. Und danke, dass du dieses Wunder immer wieder neu auch in unseren Herzen tust, dass du einziehst und dass du uns regierst und bestimmst. Und dann wollen wir dich bitten, dass deine Barmherzigkeit durch uns zu anderen Menschen kommt und dass sie etwas an uns von deiner Menschenfreundlichkeit erleben, die ihnen die Luft zum Atmen gibt. Darum bitten wir dich sehr. Amen.